Essen ist nicht nur nahrhaft, es schmeckt auch. Und es schmeckt immer auch nach einem Mehr. Die Muttermilch schmeckt für den Säugling nach Liebe und Zuwendung. Osterei, Osterhase und Osterlamm schmecken nach Frühling und Neubeginn. Und Weihnachtsplätzchen steigern die Vorfreude auf die Süße des Weihnachtsfestes. Auch glaubensfernen Menschen ist meist noch bewusst, dass die großen Feste des Jahresablaufs religiöse Inhalte haben und dass auch die Speisen symbolisch aufgeladen sind. Aber die Ebene der Transzendenz beginnt schon früher.
Wenn der Verzehr eines Weihnachtsplätzchen oder die Herstellung eingebunden ist, weil Menschen zusammenkommen und die das jedes Jahr tun und sie tun das in Erinnerung an ihre Mutter und an die Großmutter und sie tun das, weil sie sich auf diese Weise ihrer familiären oder ihrer freundschaftlichen Verbindung bewusst sind und diese dadurch auch erneuern. Also da bricht eine Dimension auf, die über das profan, allein profane Geschehen, dass da Teig erstellt wird und dann bei 200 Grad gebacken wird, hinausgeht.
Ursprünglich war der Advent ja mal als Fastenzeit gedacht. Noch heute soll er der Besinnlichkeit dienen, aber die geht im Konsum- und Süßigkeitenrausch bekanntlich schnell unter. Lebkuchen allerdings wurden früher in den Klöstern als Fastenspeise hergestellt. Sie haben eine reiche Form und Bildersprache entwickelt, die an die Weihnachtsbotschaft erinnert. Auch auf ganz weltlichen Volksfesten ist weniger der Geschmack der Lebkuchen interessant als die Liebesbotschaften in Zuckerschrift. Ja, die Nahrung und das Wort hängen eng zusammen. Denn Menschen haben nicht nur Hunger nach Essen, sondern auch nach Zuspruch, Zugehörigkeit und Sinn.
Also der Mensch lebt nicht vom Brot allein, bedeutet eben auch darauf hinzuweisen, dass das leibliche Brot, das materielle Brot eine Voraussetzung ist. Aber gleichzeitig würden wir auch in anderer Weise verhungern, wenn es keine Lebensmittel über das materielle Brot hinaus gäbe.
In allen Religionen findet man Fastenrituale und Fastenzeiten, die dann mit einem üppigen Fest enden. Wer täglich in leibliche Genüsse verstrickt ist, verliert den Sinn für ihren Wert und den Sinn für das, was über sie hinausgeht. Fasten bedeutet,
dass gerade diese Enthaltung, dieser Verzicht auf etwas, auch etwas zu tun hat mit der Buße des Menschen, damit, dass man sich noch einmal vergegenwärtigt, wer ist man eigentlich, was hat man getan, wo ist man schuldig geworden. Was man eigentlich gerade an so einem Phänomen wie dem Fasten sieht, ist, dass im Menschen Leib und Seele eine Einheit bilden und dass gerade der Verzicht auf etwas nicht bloß etwas nimmt, sondern eben auch etwas geben kann. Ich glaube, dass das auch ein Moment der Rhythmisierung des Lebens ist. Das wird für uns immer schwieriger, weil wir diese Grundrhythmen des Lebens, die das Leben auch sehr menschlich machen, ein wenig aus den Augen verlieren. Also wir können quasi in den Supermärkten das ganze Jahr über fast alle Produkte kaufen.
Genuss und Askese sind keineswegs getrennte Welten. Sie wechseln sich ab und durchdringen sich auch manchmal. Erst die Erfahrung des Kontrasts scheint Menschen kulinarisch kreativ zu machen. Christliche Klöster haben eine ausgeprägte Küchenkultur entwickelt, die sich den kirchlichen Fastentraditionen verdankt. Auch in Zeiten des Fastens muss man sehen, dass man nicht verhungert. Denn das Leben im Mittelalter war kräftezehrend.
Es gibt klassische Fastenspeisen in Klöstern, die so lecker sind und auch so nahrhaft, dass man sich schon wundert, welche Entsagung mit dieser Fastenspeise verbunden ist. Das sind dann halt fleischlose Speisen oder oft auch Süßspeisen, also die nicht gerade in die Kategorie Entsagung fallen. Bier, natürlich das Starkbier, aber das hatte natürlich oft auch eine Notwendigkeit. Viele Mönche waren ja auch schwer körperlich arbeitend, die brauchten natürlich auch Kalorien.
Fastenrituale haben häufig zwei Seiten. Die eine mahnt zum Verzicht, die andere drängt zum Genuss. So ist es auch im Ramadan, dem Fastenmonat der Muslime. Muslime dürfen von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang nichts zu sich nehmen. Aber in der Nacht wird aufgetischt, dass sich die Tische biegen. Hülsenfrüchtegerichte, Salate, Hammelspieße, Süßigkeiten. Das gemeinsame Essen nach Sonnenuntergang dient dem sozialen Frieden. Es stärkt die Bindungen zwischen Familie und Freunden und auch die Armen dürfen nicht zu kurz kommen. Aus dem Ruder laufen soll freilich nichts, weder im Ramadan noch im Alltag. Das ist dem Koran sehr wichtig.
Wahrlich, Gott liebt diejenigen nicht, die nicht Maß halten.
Deswegen hat sich auch im Laufe der Zeit ein strenges Alkoholverbot durchgesetzt, das erst im Paradies an Gültigkeit verliert. Gott setzt gutes Essen und sogar Wein gezielt als Belohnung für die Rechtgläubigen ein und verheißt ihnen ein wahres Schlaraffenland. Für die Gegner des Propheten Muhammad, und er hatte viele, sieht es nach dem Tod allerdings eher schlecht aus.
Das Bild des Paradieses, das dem Gottesfürchtigen verheißen ward. In ihm sind Bäche von Wasser, das nicht verdirbt, und Bäche von Milch, deren Geschmack sich nicht ändert, und Bäche von Wein, köstlich dem Trinkenden, und Bäche von geklärtem Honig. Und sie haben in ihnen allerlei Früchte und Verzeihung von ihrem Herrn. Sind sie gleich dem, der ewig im Feuer weilen muss und denen siedendes Wasser zu trinken gegeben wird, das ihnen die Eingeweide zerreißt?
Für eine Gemeinschaft, die zusammengehört, ist gemeinsames Tafeln sehr wichtig, auch im irdischen Leben. Das weiß der Prophet, er ist ja selbst, das verraten die außerkoranischen religiösen Schriften, kein Kostverächter gewesen.
Ich sah, dass der Prophet, Allahs Segen sei auf ihm, die ausgereiften Datteln zusammen mit grünen Gurken aß. Der Prophet, Allahs Segen und Friede auf ihm, pflegte nicht allein zu essen. Und der Prophet sagte selbst, das beste Essen ist das, woran sich viele beteiligen.
Es braucht nicht nur die alltägliche Tischgemeinschaft, es braucht die Feste, es braucht die gemeinsamen Rituale. Auch in säkularen Gesellschaften strukturieren religiöse Feste den Jahresablauf und gewisse Symbole bleiben sich immer gleich. Nur so behauptet ein Ritual seine bindende und sinnstiftende Kraft. Ein Weihnachtsbaum ist kein normaler Baum, Ostereier und Weihnachtsplätzchen keine normalen Lebensmittel. Sie wirken anders auf die Menschen.
In dem Moment, in dem das Ritual gefeiert wird, verändert sich die Menschen, die dort also zusammenkommen, verändert sich das Objekt des Rituals. Das Ritual ist kein rein zufälliges Geschehen und es ist ein Geschehen, was über sich hinausweist in dem Zusammenwerfen von Profanem und Transzendentem. Das, glaube ich, sind diese Elemente sind entscheidend, dass das Ritual zu einem sinnstiftenden und sinnbestätigenden Handlungsvollzug wird.
Das Judentum und der Islam haben nicht nur Rituale, sondern auch Speisegebote, die in den Heiligen Schriften begründet sind. Also in der Tora, das ist der jüdische Name für die 5 Bücher Mose, und im Koran. Diese Gebote unterscheiden spirituell reine von unreinen Speisen. Sie prägen das Verhalten sehr stark, wirken sehr verbindend und identitätsstiftend und grenzen sehr stark von Ungläubigen ab.
Es braucht eine Vorbereitung, um dem Göttlichen, das als das Reine schlechthin angesehen wird, zu begegnen. Und dementsprechend muss man sich entsprechend säubern mit Wasser und anderen Ritualen. Aber es bedarf eben auch einer Reinigung im Sinne des Verzichtes auf bestimmte Nahrung.
Das Judentum hat sehr viele komplizierte Speisegebote. Der Islam erheblich weniger, das Christentum gar keine. Es kennt kirchliche Traditionen wie das Fischessen am Freitag und andere Fastenzeiten, aber die sind nicht religiös normativ in den Evangelien verankert. Der Islam hat einiges vom Judentum übernommen, das Schweinefleischverbot und das rituelle Schlachten zum Beispiel. Doch will er insgesamt mehr Klarheit und Einfachheit bieten als die anderen beiden Religionen und die Autorität des einzigen und unteilbaren Gottes dadurch stärker in den Mittelpunkt stellen. Das gehört zu seinem Programm. Das Christentum feiert die Eucharistie, in der die Gläubigen in Wein und Brot Christus selbst zu essen bekommen. Doch im Alltag sind Christen Allesesser, durch die Gnade Gottes von den alttestamentlichen Speise- und Ritualgesetzen befreit.
Alle Lebensmittel, so heißt es in der Apostelgeschichte 10,14, sind prinzipiell von Gott herein. Alles ist an der Verherrlichung Gottes ausgerichtet. Und da kommt es auf die Haltung an und weniger auf das Umsetzen von Speisegesetzen.
Islam und Christentum wollen ihre Botschaft zu allen Völkern bringen und Außenstehende nicht durch zu viele Regeln abschrecken und überfordern. Das Judentum jedoch will nicht missionieren. Es will und muss, verstreut unter alle Völker, seinen schwierigen Weg durch die Geschichte gehen und dabei seine Identität behaupten. Gesetzestreue Juden sehen in ihren zahlreichen Speise- und sonstigen Ritualgesetzen daher keine Belastung, sondern eine Auszeichnung. Gott hat ihnen all diese Gesetze gegeben, um sein auserwähltes Volk an sich zu binden und ihm zu zeigen, wie man den Alltag, die Welt und die Materie heiligen kann, mit jedem Handschlag, mit jedem Bissen.